Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Lieber Jan, schön, dass wir hier wieder zusammenkommen. Den letzten Podcast hast du ja allein gemacht und dieses Mal war ich dann dran. Und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Simone Fischer, Mitglied des Bundestages, über Inklusion und Pflegepolitik. Und dabei ist mir nochmal klar geworden, dass Pflege ja wirklich ein Thema ist, das uns alle betrifft, entweder jetzt oder dann in Zukunft, selbst als pflegende Person oder als gepflegte Person. Und das ist wirklich sehr wichtig. Du hast den Podcast gehört. Und was denkst du, was ist dir dabei aufgefallen?
Ja, ich fand es ein sehr attraktives und dichtes Gespräch, vor allen Dingen, weil Simone Fischer wirklich viel Expertise mitbringt in ihrem Themenbereich. Und das Thema Inklusion, da macht sie ja sehr deutlich, dass das einfach gerade ideologisch von Rechtsextremen stark angegriffen und in Frage gestellt wird. Und das finde ich extrem wichtig, dass sie das nochmal so deutlich gesagt hat. Und dabei sind natürlich große Herausforderungen im Raum und da ist sie mit der Pflegepolitik natürlich im Zentrum dieser Herausforderungen und benennt eben sehr klar, wie unser Pflegesektor abhängig davon ist, dass wir Menschen, Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen, das jetzt schon überwiegend durch Menschen, die hierher gekommen sind, geleistet wird. Und ich glaube, diese Dimension, die ist uns noch nicht so bewusst und das war mir auch neu, wie stark das schon im Raum steht.
Ja, da hat sie auch sehr klare Vorstellungen davon, was alles an Veränderungen nötig ist, um diese Tätigkeit attraktiver zu machen, egal ob das jetzt eben Pflegefachpersonen betrifft, die hier schon leben oder die wir brauchen, dass sie auch zu uns kommen. Also, der Podcast lohnt sich, hört ihn euch an.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Herzlich willkommen, liebe Simone. Ist toll, dass du den Weg hier zu uns in die Stiftung gefunden hast. Und ich stelle dich mal vor, damit unsere HörerInnen wissen, wen sie hier hören werden. Du bist seit Februar diesen Jahres direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Stuttgart. Und im Bundestag bist du das ordentliche Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und stellvertretend. Da hast du sehr viele Ämter. Da hast du einmal den Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Du bist aber auch im Petitionsausschuss, in der Kinderkommission und in der Kommission des Ältestenrates für innere Angelegenheiten aktiv. Das ist sicher auch ein interessanter Ort. Dann bist du Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Pflegepolitik. Und davor warst du ab 2021 die Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Ja. Was ist denn so das Spannendste davon?
Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich habe ja eine vielseitige Möglichkeit durch die unterschiedlichen Aufgaben. Das ist sicher auch das Spannende. In jeder Aufgabe, einmal in der Funktion, die ich hatte als Beauftragte, war das für mich schon sehr wichtig. Und jetzt eben auch die Möglichkeit zu haben, die Themen, Gesellschaftsthemen, ich finde das ja der Gesellschaftsausschuss mit seinem langen Titel und eben vor allem auch natürlich die Pflegepolitik ja mitzugestalten. Und ich finde, das verbindende Element für mich ist dabei, immer daran mitzuarbeiten, dass wir vor allem auch für würdevolle Voraussetzungen arbeiten für die Menschen in unserem Land, ob die jetzt Pflege benötigen, ob sie pflegende Angehörige sind, ob sie in der Pflege arbeiten, ob sie ja jung oder alt sind und vor allem auch, was die innere Kommission betrifft, habe ich einfach auch die Möglichkeit, das Thema Barrierefreiheit noch mal stärker auch und Inklusion mit in die Bundestagsverwaltung mit reinzugeben, ob es zum Beispiel darum geht, ein Café inklusiv mit einem inklusiven Ansatz zu unterstützen hinsichtlich der Vergabekriterien, aber natürlich auch im Bundestag selbst das Potenzial der Barrierefreiheit noch mal zu erhöhen.
Wie bist du denn so angekommen im Bundestag? Wie hast du so die ersten Monate erlebt? Und also generell, aber auch bezogen auf Inklusion, das fände ich interessant.
Ja, ich bin inzwischen sehr gut angekommen. Ich fühle mich jetzt einfach auch sicherer nach diesen ersten Wochen und Monaten. Das ist ein schönes Gefühl zu spüren, dass es von Woche zu Woche vertrauter wurde. Denn nach dem Ampelbruch und dann auch dem wirklich harten Wahlkampf, dem kurzen Wahlkampf und dann auch in meinem Fall dieses hauchdünne Ergebnis, war das natürlich einfach auch eine ganz intensive Zeit, anzukommen. Die Orientierung in diesem Labyrinth der Bundestagsverwaltung ist sicher gerade zu Beginn ein Thema und für jede Abgeordnete und für jeden Abgeordneten und gleichzeitig natürlich auch die parlamentarischen Verfahren, damit vertrauter zu werden. Und dann nach den ersten Wochen einfach so eine Sicherheit auch zu spüren, ein Team dann auch zu haben, das in der Fraktion anzukommen, das hilft dann einfach schon sehr. Natürlich habe ich jetzt noch mal andere Anforderungen an mein Arbeitsumfeld als andere. Du hast es angesprochen, die Barrierefreiheit. Dadurch, dass ich kleinwüchsig bin, ist es für mich total wichtig, dass ich Wege habe, die irgendwie gut erreichbar sind. Und im Bundestag haben wir einfach die Situation, dass viele Wege zu bewältigen sind, auch die Entfernungen eine Rolle spielen. Also bedeutet es gerade für mein Team viel Planung auch, wo legen sie Besprechungen hin, an welchen Ort, die wir selbst beeinflussen können. Das ist natürlich am besten, um auch Wege einzusparen. Ja, dann natürlich auch an sich bauliche Barrierefreiheit. Es ist zum Beispiel wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt im Plenarsaal auch an meinem Sitz, ja, bequem zu sitzen, dass ich meine Füße aufstellen kann, da wurde ein Podest angebaut und das aber auch trotzdem so flexibel und mobil ist, dass man es auch kurzfristig mal wegnehmen kann, auch dass andere Abgeordnete da gut sitzen können. Das war für die Bundestagsverwaltung schon auch eine kleine Herausforderung, aber ich finde, das hat gut geklappt und das Schöne war, dass alle wirklich auch sehr bemüht sind und sich kümmern wollen, dass ich zum Beispiel mein Fahrrad mit in den Bundestag nehmen darf. Da gab es eine Ausnahmegenehmigung von der Bundestagspräsidentin, damit ich nicht so lange nach einem Fahrradstellplatz suchen muss, der ja eh in Sitzungswochen kaum verfügbar ist, aber auch vor allem mein Gepäck nicht tragen muss, sondern meine Unterlagen in der Fahrradtasche am Fahrrad haben kann. Und auch zu jedem Eingang, egal ob im Jakob-Kaiser-Haus oder im Reichstag oder im Paul-Löbe-Haus, mit dem Fahrrad auch reingehen kann und da ein bisschen auch flexibler bin. Und ja, dass ich zum Beispiel in den Waschräumen die Möglichkeit habe, mit einem kleinen Hocker wirklich an das Waschbecken ranzukommen, sind so kleine, eigentlich triviale Dinge, aber die halt wichtig sind, ja, um im Alltag und im Sitzungsalltag gut klarzukommen. Wir haben eine Lösung gefunden, dass ich an den Anwesenheitslisten im Eingangsbereich, das sind sehr hohe Theken, dass ich es einfach auch über mein Büro abgeben kann. Und das sind Dinge, die man dann regeln kann, aber man muss sich halt kümmern und es muss eine Offenheit da sein, dass es auch alternativ klappt.
Finde ich sehr schön, dass du uns das so detailliert auch beschreibst, weil dann kann ich mir das auch richtig vorstellen. Und hast du das, die Verwaltung, als offen erlebt und auch hast du das Gefühl, sie haben damit schon öfter Erfahrung gemacht oder sind sie da noch am Anfang?
Also was wirklich schön war, dass wir am Anfang mit der Fraktionsgeschäftsstelle und auch mit der Bundestagsverwaltung eine Führung gemacht haben durch den Bundestag und so die zentralen Stationen abgelaufen sind, um zu gucken, auch für mich natürlich erstmal einen Eindruck zu gewinnen, wo passt alles gut und wo braucht es eine Anpassung. Und das hat, denke ich, auch den Mitarbeitenden die Augen geöffnet, wo sie vorher sicher nicht drauf vorbereitet waren. Und aber natürlich gleich den Aha-Effekt hatten, ja klar, das müssen wir irgendwie anpassen. Und in den meisten Fällen war das jetzt auch möglich und auch in den Ausschusssitzungen, also in den Ausschusssälen, da ist es manchmal einfach auch wichtig, wenn sich die Sitzungssäle kurzfristig ändern, dann ist der Hocker wieder nicht da oder mit dem Mikro gibt es irgendwie ein Problem oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die so im Alltag noch nicht ganz einfach sind oder dass die Sitze, die Stühle, wie die eingestellt sind und so. Wenn es Flexibilität im Ablauf erfordert, dann wird es manchmal noch ein bisschen kippelig. Aber ansonsten ist das Bewusstsein selbst da und auch die Unterstützung.
Mhm. Ja, das freut mich. Das freut mich, weil ich meine, die Arbeit ist ja schon anstrengend genug. Ja, das sind Erleichterungen, aber eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten für die anderen, ne?
Ja.
Und das ist, also ist gut, wenn das, also diese Begehung, das finde ich eine sehr gute Maßnahme, weil es dann eben, genau, den anderen zeigt, worum es eigentlich geht, ne?
Das total, ja. Sichtbar. Ja. War auch die Rückmeldung, dass das sehr wertvoll war und hat sich ja auch das erleichtert, dass es dann auch relativ schnell umgesetzt wurde. Und ja, das ist dann auch bei allem, was, wie du sagst, also der Job ist ja eh schon sehr intensiv, sehr zeitaufwendig, finde auch körperlich anspruchsvoll, auch wenn man das von außen gar nicht so wahrnimmt, aber natürlich braucht es irgendwie auch eine Mobilität für die Wege. Und dann ganz abgesehen natürlich von den intensiven Debatten und dem Geist, aber wenn man sich dann zusätzlich noch um ganz profane Dinge kümmern muss, dann macht es das Arbeiten einfach nicht immer so leicht. Ja,
ja, genau. Aber das Fahrradfahren in den langen Gängen haben Sie dir nicht freigegeben, weil das wäre doch eigentlich der ideale, das ideale Instrument, oder?
Ja, also im Moment ist es so, dass ich das, tatsächlich das Fahrrad schiebe und dass es auch gut klappt so. Und ich selbst aber mir noch überlege, ob ich vielleicht so einen kleinen Elektroroller oder sowas noch beantrage. Das sind so Überlegungen, die, die noch dabei sind.
Ja, 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 das leuchtet mir echt ein.
Ist dann nur innen zu verwenden und so.
Ja, da drücke ich dir die Daumen.
Danke.
Was ich dich jetzt fragen wollte, ist, würdest du sagen, wenn du vergleichst die Erfahrung, die du jetzt im Bundestag gemacht hast, ne, mit deiner Ankunft und den Anpassungen, die, die da nötig waren und die auch gekommen sind, steht die Gesellschaft, wenn du jetzt an die Situation, an die Inklusionsnotwendigkeiten in der Gesellschaft denkst, schneidet da der Bundestag besser ab als die Gesellschaft oder wie ist das, wenn du das vergleichen würdest? Also im Grunde frage ich dich ja, wie ist der Inklusionsstand in Deutschland?
Ja. Ich glaube, baulich und von dem, was vorhanden ist, spiegelt das sicher die Gesellschaft ab. An vielen Stellen ist es gut möglich, klarzukommen. Ich meine, Steffi Effner oder auch Wolfgang Schäuble haben als Personen mit, die den Rollstuhl nutzen, sicher auch zur Barrierefreiheit einfach dazu beigetragen. Deshalb ist schon auch ein Grund vorhanden, die Rampen, die Aufzüge, die Möglichkeiten. Das RednerInnenpult musste nicht angepasst werden, war schon weit absenkbar und so. Also so Beispiele, dass schon auch ein Grundstock vorhanden ist. Aber was darüber hinausgeht, was eben auch vielleicht nicht an der klassischen rollstuhlfahrenden Person hängt oder was vielleicht auch damit verbunden ist von den Unterschieden von Anforderungen. Unsere Welt ist ja nach Standards und Normen gebaut, die versuchen, der Mehrheit gerecht zu werden. Also zum Beispiel für mich sozusagen ist diese Welt nicht designt und das zeichnet sich im Bundestag wie in unserer Gesellschaft ab. Ich glaube, was der Bundestag nochmal besser abbildet, hat sicher auch seine Begründung in den privilegierten Community, muss ich einfach so sagen, ist diese wahnsinnige Offenheit und die Möglichkeiten zu suchen, relativ schnell auch Veränderungen zu schaffen. Und das finde ich fast ein bisschen bitter, dass ich sagen muss, als Abgeordnete ist es natürlich nochmal was anderes, dass er der Wille recht schnell irgendwie spürbar ist, dass man für die Abgeordnete was ändert. Und wenn ich jetzt aber als Mensch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, im öffentlichen Raum was benötige, erlebe ich das nicht so schnell. Und deshalb als der Bundestag da sicher noch mal eine andere Form. Und das würde ich mir schon wünschen, dass auch in der Gesellschaft weiterhin eine große Offenheit besteht. Wie können wir ermöglichen, dass Menschen teilhaben? Und eben, ja, Zugänge finden. Dort erlebe ich es vielfach auch, aber schon auch viel eher so mit dem, oh, das ist zu schwierig, jetzt das auch noch, haben wir dafür überhaupt Geld und Möglichkeiten und braucht es das überhaupt? Das ist so das, was mir die Bevölkerung eher zurückspiegelt. Und ich denke, da waren wir auch schon mal weiter.
Ja, da waren wir schon mal weiter. Empfindest du das Klima jetzt als ablehnender oder auch aggressiver, also jetzt auch wegen der politischen Veränderungen?
Also das, was mir gerade auch die Community der Menschen mit Behinderung zurückmeldet oder was ich auch selbst an unterschiedlichen Stellen wahrnehme, ist schon, dass die letzten Jahre nicht nur Rückschritte zu befürchten waren, gerade Corona, der Angriffskrieg, dieser Rechtsruck in der Gesellschaft auch, Ängste und Sorgen, die damit auch verbunden sind, gerade auch Menschen mit Behinderungen treffen. Und die das auch erleben im Alltag. Wir erleben, dass die Inklusion als Ideologieprojekt verschrien wird oder dass es einfach ja schwieriger ist, im Alltag zurechtzukommen und dass das natürlich bei den Menschen auch Sorgen weckt. Ja. Mhm. Und dass die Mittel eingegrenzt werden, begrenzter werden und damit natürlich auch die Frage ist, wo wird zuerst gespart?
Ja, genau. Genau, also dass das nicht als Notwendigkeit gesehen wird, sondern als etwas, was man sich dann leistet, wenn man es kann. Und die Menschen fallen dann hinten runter, ne?
Ja.
Ja. So sollte das nicht sein. Wie ist das denn bei den anderen Parteien zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit? Jetzt im Vergleich zu den Grünen. Also ich nehme mal an, du bist hier die Speerspitze der progressiven Forderungen. Mhm. Aber wie erlebst du das im Bundestag, auch in den relevanten Ausschüssen dann?
Also vielleicht ist damit verbunden auch nochmal so der Blick auf unsere Partei, was ich einfach so großartig finde und was uns neben den Themen Klima, sozialer Gerechtigkeit und einfach auch unseren Visionen ausmacht, was für mich wichtig war, zu uns Grünen zu gehen, war vor allem eben auch, dass wir als einzige Partei das Vielfaltsstatut haben und leben.
Stimmt. Ja.
Und dass sich eben auch auf viele Vielfaltsmerkmale auszeichnet und dass es sich durch die Listenaufstellungen, durch die Reden, durch alles einfach auch hindurchzieht, dass sich es auch abbildet, dass wir so einen sehr hohen Frauenanteil jetzt in der Bundestagsfraktion haben im Vergleich auch zu den anderen. Das sind so Details, finde ich, wenn wir von einer feministischen Politik sprechen, ist damit immer ein Stück weit auch die Möglichkeit verbunden, inklusiver zu sein. Und diese Politik und diese Art, unsere Gesellschaft zu verstehen und zu gestalten, das war schon immer was mich einfach schon als grüne Wählerin, aber eben als mit grüner Politik verbunden war. Und jetzt haben wir im Bundestag, natürlich sehen wir, dass auch der Bundestag die Gesellschaft nicht abbildet, was das Thema Behinderung betrifft. Und natürlich können wir jetzt nur von sichtbarer Behinderung sprechen. Es gibt immer auch Menschen, die unsichtbare Behinderungen haben und die wahrscheinlich vielleicht auch im Bundestag sind, die nicht darüber sprechen, auch nicht müssen. Mhm. Ich finde, das ist ja auch in Ordnung. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, jetzt auch in meiner Situation, finde ich, oder wenn ich mit Kollegin Heike Heubach spreche, die ja eine taube Person ist, dass wir natürlich auch abbilden, dass Menschen mit Behinderungen sich aktiv in Politik einbringen und mitarbeiten. Und das ist auch das, was mir so zurückgespiegelt wird, dass es wichtig ist, dass wir ja die Inklusionsthemen auch sichtbar machen. Und ja, das können wir Grünen, denke ich, sehr, sehr gut. Mhm. Und haben da sicher auch eine gute Möglichkeit.
Ja. Mhm. Aber wie verhält sich denn konkret die AfD? Was erlebst du da?
Also tatsächlich ist es im Moment, gab es noch keine Situation, die jetzt irgendwie offensiv mit Angriff verbunden war, mit Verächtlichmachung gegenüber mir oder meiner Person. Natürlich höre ich nur, was vorne während der Rede kommt. Ich höre jetzt nicht, was hinten gesprochen wird. Deshalb in der Ausschusstätigkeit ist es ja keine große Attacke oder was auch immer damit verbunden, sondern eher neutral. Ich suche und will mit diesen KollegInnen nicht den Kontakt pflegen und gehe dem aus dem Weg, beziehungsweise also im Direkten, wenn man sich begegnet oder im Ausschuss, beziehungsweise wenn sie mit verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Reden im Plenum sind, dann starte ich auch meine Zwischenrufe. Aber ich persönlich habe jetzt noch keine direkten Situationen erlebt, die schwierig oder bedenklich gewesen wäre. Ja.
Und früher, also in Baden-Württemberg als Beauftragte, war das da genauso?
Ja, da war das schon auch vergleichbar. Es war eher, da war ich ja offensiv für die Inklusionspolitik auch unterwegs. Und gerade zu dieser Zeit, als Höcke in seinem Sommerinterview die Inklusion wieder in die ideologische Ecke geschoben hat oder wenn ich berichtet habe oder so, dann halt eher inhaltlicher Art. Ne? Dann waren die Angriffe schon auch da, dass das mit den Sonderschulen, dass da die Kinder am besten aufgehoben sind und so weiter. Aber nie gegen meine Person, das muss ich schon sagen, sondern eher dann halt vermeidend oder vielleicht auch mal so abwertend inhaltlicher Art. Ja.
Ja, ja.
Und gleichzeitig, also war das schon für mich auch in der Vorbereitung als Abgeordnete wichtig, dass ich da für mich einfach gefestigt bin, dass ich weiß, dass auch da was auf mich zukommen kann. wenn ich auch verfolgt habe, wie der Umgang mit Tessa war oder so. Das hat mich schon sehr bewegt und deshalb würde ich es auch nicht ausschließen, dass ich nicht noch was zu erwarten habe. Und deshalb ist es auch wichtig, selbst natürlich das irgendwie so mitzubedenken, aber auch verlässlich zu wissen, dass man einfach KollegInnen in der eigenen Fraktion hat, die da stark zur Seite stehen, und das habe ich.
Ja, genau. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Den Rückhalt in den eigenen Reihen. Dein großes Thema aber ist ja eigentlich die Pflegepolitik. Also da wollte ich dich fragen, was aktuell deine konkreten Schwerpunkte sind oder was du dir auch vielleicht als Ziel vorgenommen hast. Du hast dir sicher ja überlegt, in den 4 Jahren, hoffentlich 4 Jahren, will ich was Bestimmtes erreichen.
Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Pflegethema als Sprecherin bearbeiten kann, dass es die Fraktion auch ermöglicht hat und dass ich wirklich auch damit verbunden, ja, unsere Politik auch mitgestalten kann. Also die Pflege selbst steht ja unter einem großen Druck. Im Moment gibt es 5,7 pflegebedürftige Menschen. Davon werden über 86% zu Hause begleitet und betreut, also im häuslichen Umfeld, entweder durch pflegende An- und Zugehörige oder eben durch auch professionelle Pflege, ambulante Dienste. Und in der Ampel wurden wirklich auch schon sehr gute Gesetze auf den Weg gebracht, die Tariftreue, aber auch hinsichtlich Personalschlüssel und so weiter, die Arbeitsbedingungen hinsichtlich eben der Finanzierung von Pflegekräften, das IPREG, und gleichzeitig wurden ja 2 Pflegegesetze auch vorbereitet, die leider nicht mehr zum Abschluss kamen, die auch die Kompetenzen von Pflegefachpersonen stärken und wirklich auch eine eigenständige Pflege auch ermöglichen, nicht nur die Abhängigkeit von ärztlichen Diagnosen, und daran weiterzuarbeiten und diese Gesetze zu begleiten. Das waren jetzt auch die ersten Monate damit verbunden. Die Koalition hat ja die Ideen oder die Maßnahmen zur Umsetzung einer Pflegereform in eine Kommission auch gegeben, mit Prüfaufträgen versehen. Aber diese beiden Gesetze konnte sie ja relativ schnell aus der Schublade ziehen und nochmal mit eigenen Schwerpunkten versehen. Deshalb haben wir uns auch enthalten bei den Gesetzen. Wir haben inhaltlich nochmal wirklich auch 18 Änderungsanträge ins parlamentarische Verfahren gegeben zu diesen Gesetzen. Und denke ich, haben da auch sehr gute inhaltliche Arbeit gemacht, eben mit dem Ziel, dass noch mehr eigenständige Kompetenzen der Pflegefachpersonen möglich sind. Und die wurden leider nicht aufgegriffen. Das ist ein bisschen schade natürlich, aber ich finde, es war auch damit verbunden wichtig, auch zu zeigen, wofür wir Grünen stehen. Und jetzt werden die Ergebnisse dieser Kommission erwartet zur Pflegereform. Es gab im Oktober einen Zwischenbericht, wo die Ergebnisse auch sehr vage eher sind. Man konnte noch nicht so erahnen oder auch jetzt noch nicht, wo die Bundesregierung hin möchte. Und jetzt im Dezember kommen die Eckpunkte auf den Tisch. Und damit verbunden finde ich es ganz wichtig, auch dass wir Grüne noch mal an der Debatte auch aktiv uns beteiligen, unsere grünen Leitplanken nochmal mit reingeben, dass wir wirklich auch ja unsere Idee der Caring Communities, also in Bezug auf Struktur, den Community Health Nurses, den regionalen Pflegeplanungen in den Kommunen, die Primärversorgung in den Mittelpunkt stellen, wo auch Pflege eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich finde auch zu gucken, wie gesagt, nochmal, wie können wir vielleicht so Pflegeregionen im Land gut aufstellen. Fürs nächste Jahr ist das so eine wichtige Maßnahme, ja, wo wir inhaltlich arbeiten wollen. Und gleichzeitig natürlich die Finanzfragen, die mit Pflege verbunden sind. Können wir Eigenanteile auch deckeln? Wie gehen wir weiter auch mit unserer Idee der Bürgerversicherung um? Da arbeiten wir auch in einer internen, fraktionsinternen Projektgruppe dran. Wie weit fordern wir mehr Einkommensarten mit in die Versicherung aufzunehmen an Abgeordnete, Selbstständige, Beamte, aber auch weitere Einkünfte? Ja, das sind alle spannende und hochaktuelle Fragen. Es gab vor kurzem eine Umfrage der DRK, wo wirklich auch nochmal deutlich wurde, dass 2/3 der Bevölkerung ein Stück weit auch das Vertrauen in die Pflegepolitik verloren haben und Sorge haben, dass sie entweder ihre Angehörigen oder sie selbst, wenn sie Pflege benötigen, nicht gut versorgt sind. Sind wir wieder beim Fragewürde, bei den Fragen zur Würde, aber auch zur Finanzierung. Und ich finde, da können wir weder wie die AfD irgendwie zurück in die Vergangenheit, noch wie die Linken sehr, ja, an manchen Stellen auch populistisch und mit weniger Inhalt unterwegs zu sein, können wir wirklich auch als Grüne eine richtig gute, inhaltliche, konstruktive, ja, Debatte mitliefern. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir bei diesem Thema auch, ja, gut wahrgenommen werden und gleichzeitig aber auch, ja, gute Arbeit machen.
Mhm. Ja, du hattest vorhin das, glaube ich, schon angesprochen, dass der Pflegeberuf ja auch ein weiblicher Beruf ist. Und vielleicht kannst du dazu noch etwas mehr sagen. Und der andere Punkt, also wenn man jetzt die Pflege besser ausstatten will, ne? Also wir brauchen einfach ja auch mehr Menschen in der Pflege und man kann natürlich an der Vergütung und so weiter ansetzen. Das ist absolut wichtig. Aber du hast ja auch gesagt, dass Pflegekräfte mehr selbstständig entscheiden und tun können. Und da wäre so eine Frage, hat man das sozusagen, weil es ein weiblicher Beruf ist, denen einfach nicht zugetraut? Also, oder was, warum ist das so? Mhm. Weil der andere Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, wir sagen ja auch, wir müssen jetzt Fachkräfte aus anderen Ländern herholen. Und da habe ich gelesen, dass die ja oft auch schockiert sind, wenn sie dann hierher kommen mit ihrer Ausbildung im Heimatland und feststellen, sie werden hier eigentlich deklassiert als Pflegekraft. Ne? Mhm.
Ja, ist schon eine spannende Frage, ne? Weil klar, wir haben im Gegenzug beim Berufsbild ÄrztInnen doch auch eher einen männlichen großen Anteil und wie du beschreibst, bei den Pflegefachpersonen eher eine weibliche Rolle und die weiblichen Personen sind mehr in der Pflege, im Pflegeberuf. Also ist schon auch eine kleine Schieflage und damit verbunden haben wir aber auch in den letzten Jahren dem ÄrztInnenberuf sicher mehr, ja, Relevanz und mehr Kompetenz auch verortet, als es eh schon gab. Wenn ich so dran denke, dass auch Gemeindeschwestern in kleinen Gemeinden immer ja auch ein sehr hohes Ansehen hatten,
ja,
oder
stimmt,
eine sehr wichtige Position auch waren in einer kleinen Gemeinde. Und damit verbunden ja auch das Berufsbild Community Health Nurse eine wichtige Rolle ist oder die Advanced Practice Nurse, dass es diese Rollen auch wieder einnehmen können. Das finde ich nochmal so ein spannender Aspekt damit verbunden. Und ja, ich glaube schon, dass es im Alltag der Pflege in den letzten Jahren schon auch von den Pflegefachpersonen zurückgemeldet wurden, dass sie das Gefühl haben, weniger machen zu dürfen oder für jede Kleinigkeit auch mal den Arzt oder die Ärztin holen mussten. Ich finde, das beste Beispiel ist auch jetzt noch, was jetzt eigentlich noch nicht möglich ist, auch durch dieses Gesetz nicht, dass wenn ich wegen einer Knie-OP im Krankenhaus bin, in der Klinik, und vielleicht am dritten Tag nach der OP Kopfschmerzen habe, dass eigentlich die Pflegeperson mir keine Kopfschmerztablette geben darf, obwohl ich selbst die zu Hause habe oder nehmen könnte oder runter in die Apotheke gehen könnte und so weiter. Eigentlich bräuchte es dafür wirklich die ärztliche Anweisung, auch heute noch mit dem neuen Gesetz. Und das ist irgendwie so auch am Alltag vorbei. Und dann kann ich weit über Bürokratieabbau sprechen. Das sind Beispiele, die, finde ich, heute auch nicht mehr in unsere Zeit passen.
Mhm. Ja. Aber dann würdest du jetzt sagen, die Aufwertung und Stärkung der Pflege, ist das ein feministisches Thema?
Ja, auf jeden Fall. Auch da sprechen wir ja von Vereinbarkeiten, Vereinbarkeit Beruf, Vereinbarkeit Alltag, Vereinbarkeit mit Familie, im Beruf selbst, aber auch für Pflegende an und Zugehörige. Auch in der Angehörigenpflege sind es ja oft die Frauen, die pflegen und die dann auch aus ihrem Beruf entweder zurückstecken oder bis hin rausgehen. Da fordern wir auch ja schon lange Lohnkosten, Ersatzleistungen oder Familienpflegezeit zu stärken, das zu verbinden. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr feministisches Thema.
Also ich gehöre ja zu der Generation, die in den nächsten 7 Jahren oder 9 Jahren in Rente gehen wird und dann auch sich auf dem Weg sozusagen zur gepflegten Person befindet. Wie siehst du denn die Aussichten? Also ich komme nochmal auf das Anwerben ausländischer Fachkräfte zurück. Ist das, also ohne das wird es ja nicht gehen. Und wie würdest du die Zukunft beschreiben? Wie siehst du die Pflege? In welcher Situation siehst du die in 20 Jahren oder 10 vielleicht sogar schon? Also der Pflegenotstand ist ja schon ein aktuelles Problem. Und hast du Erfahrung auch zu der Frage, wie gut gelingt es eigentlich, ausländische Pflegefachkräfte dann hier auch wirklich zu integrieren, dass sie sich wohlfühlen? Das ist ja auch keine leichte Situation. Ein ohnehin sehr anstrengender Beruf, der so von Schichten geprägt ist und dann ankommen.
Also die internationale Gewinnung von Fachkräften ist gerade in der Pflege wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wird ja auch immer so als Beispiel genannt, ne, ja, in der Debatte um Integration und die Migrationswende. Aber das sind natürlich diese Personen, die wir brauchen. Und so ist es natürlich auch, dass wir mehr Menschen brauchen, die pflegen. Und aber damit verbunden auch bessere Bedingungen schaffen. Also du hast es vorher angesprochen, die Anerkennung von Abschlüssen, aber eben auch die Möglichkeiten, die Kompetenzen dann zu ermöglichen, weil auch diese vielfach auf einem höheren Niveau sind, die wir auch gut anerkennen müssen und können, bis hin zu Sprachförderung, bis hin zu ja, Wohnungsvermittlung, bis hin zu Ankommen im Stadtbezirk. Wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, ich war vor 2 Wochen in einer Pflegeeinrichtung mit Wohngruppen für Personen mit Demenz der Caritas, und die mir berichten, 90% ihrer Mitarbeitenden haben Migrationsgeschichte und damit verbunden auch viele, die sie ja aus dem Ausland angeworben haben, für die sie auch dort im Verband wirklich eine Stelle auch geschaffen haben, die auch unterstützt bei Behördengängen, um wirklich auch über die Ausländerbehörde Termine zu bekommen, weil wir auch schon die Situation hatten, auch in Stuttgart, dass Personen aufgrund ihrer Duldung und keine Termine beim Amt und so weiter wieder zurück mussten, die eigentlich gerne im Beruf in Stuttgart gearbeitet hätten, in der Klinik. Und das finde ich, das kann nicht mehr sein.
Nein, das kann nicht mehr sein.
Das können wir uns nicht leisten. Und also persönlich nicht, finde ich, als Gesellschaft nicht, ja, aber eben auch wirtschaftlich und das, was wir auch von Pflege erwarten, nicht. Deshalb ist es so ein hochrelevanter Bereich, die Pflege. Und dort zu investieren in Integration, in Möglichkeiten der Vereinfachung, das ist einfach entscheidend auch für uns, die ja auch älter werden und älter werden wollen,
ja,
und gute Pflege uns wünschen.
Ja, genau. Ja, das finde ich sehr wichtig, was du sagst, dass wir uns das gegenüber den Pflegefachkräften als Menschen nicht und als Mitbürgern ja letztendlich, genau, auch, das geht überhaupt nicht. Und das geht aber auch nicht mit Blick auf das, was wir eigentlich damit erreichen wollen.
Ne? Ja.
Ja, eine gute Versorgung und eine menschenwürdige Versorgung auf beiden Seiten. Ne? Also eine menschenwürdige Beschäftigung und eine menschenwürdige Versorgung.
Ganz genau.
Ja, das ist richtig. Ich habe noch eine Frage, Simone. Ich glaube, es ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des deutschen Modells für Pflege, dass wir viele Träger im gemeinnützigen Bereich haben und dass es eben nicht primär kommerziell organisiert ist. Und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, wie stabil ist das eigentlich? Und dieses Modell, was ja für Qualität wichtig ist, wird auch das von der AfD attackiert? Was kannst du mir dazu sagen?
Also wir erleben ja gerade im Gesundheitsausschuss, dass die AfD den Ausschuss tatsächlich mit parlamentarischen Instrumenten flutet. Vor allem eben auch, dass sie auf unterschiedliche Themen gehen, die im Alltag tatsächlich nicht gut funktionieren. Thema Wartezeiten für Arzttermine, für Therapieplätze und so weiter. Also haben sie dann natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie so reinzugehen, aber mit Vorstellungen, die jetzt gerade, was die Pflege auch betrifft, wirklich nicht dem Zeitgeist entsprechen. Also wir haben ja sehr intensiv daran gearbeitet, an der Generalistik des Pflegeberufs, aber vor allem auch an der Akademisierung, dass wir auch eine hochprofessionelle Pflege in den Einrichtungen, der Pflegeeinrichtungen, aber auch im klinischen Bereich sicherstellen und dass wir damit verbunden einfach auch einen besseren Standard setzen. Deshalb ist es einfach auch keine Politik, die einerseits dem entspricht, was wir in Deutschland entwickelt haben, was wir an Möglichkeiten haben, wie wir auch Träger, ob sie freie oder gemeinnützige Träger sind, kirchliche, private, haben sich ja alle auch ein gemeinsames Verständnis darauf hin. Es gibt natürlich auch im Pflegebereich schwarze Schafe, wenn wir auf die Thema Abrechnungsmodelle oder Profitorientierung, das gibt es schon auch. Ich finde, auch da müssen wir als Grüne genau hinsehen und dieses Thema Gemeinnützigkeit, freie Träger, kirchliche Träger und so weiter nach vorne stellen. Aber dass die Pflege, die sich wirklich als, wie gesagt, hochprofessionell auch weiterentwickelt hat, dass es nicht klappen wird, dass An- und Zugehörige alleine diese Pflege leisten. Die werden sicher auch weiterhin einen großen Anteil haben und leisten müssen, aber das schaffen sie nur mit professioneller Begleitung von Diensten und Einrichtungen, die da auch mit entweder arbeiten oder eben auch die An- und Zugehörigen begleiten, um eine gute Pflege sicherzustellen. Und da hat die AfD meiner Meinung nach keine und vor allem auch nicht die richtigen Antworten.
Tja, ich würde jetzt zum Schluss kommen, ja, und ich würde dich fragen, weil wir ja nun im Dezember sind, ob du einen spezifischen Wunsch hast für das neue Jahr, politisch und persönlich.
Ich wünsche mir, dass unsere Politik, da spreche ich jetzt nicht nur von uns Grünen, sondern wirklich die Politik im Allgemeinen menschlicher wieder wird. Ich finde, dass es einfach diese spaltende Tendenzen bis hin zur Ausgrenzung, auch das können wir uns nicht leisten und ist einfach menschenunwürdig. Und das ist das, was mich wirklich auch sehr beschäftigt, wenn ich sehe, wie die Bundesregierung agiert, wie auch ein Kanzler Merz unterwegs ist. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass er eine Person ist, die sehr stark zusammenführt, aber doch mehr, als es sich jetzt zeigt. Und deshalb wünsche ich mir wirklich, dass die Menschen, gerade auch Menschen, die vielleicht eben nicht zu den privilegiertesten Personengruppen gehören in unserer Gesellschaft und in unserem Land, wieder das Gefühl haben, dass nicht nach unten getreten wird, sondern dass sie Rechte haben, die ja, die auch gewahrt werden und dass wir Verbesserungen vor allem auch für diese Menschen erreichen. Also dass wir an der sozialen Gerechtigkeit arbeiten, in der Pflege, aber auch allgemein, was den Lebensstandard betrifft und da auch zu Wegen kommen, ja, eine bessere Umverteilung zu bekommen und dass Menschen damit auch wieder spüren, dass an sie gedacht ist.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch die ganz zentrale Funktion der demokratischen Institutionen, ne? Also ja, zu zeigen, ihr seid alle Teil dieser Gesellschaft, ihr seid alle Wähler und WählerInnen, ihr seid auch Abgeordnete und es ist zentral, also eine Gesellschaft zu sein, die die Fürsorge auch lebt und nicht nur einfordert von anderen oder sagt, das können wir uns nicht leisten. Ja.
Ja.
Danke dir.
Danke.
Ja, und das war auch schon der letzte Podcast für dieses Jahr. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und wir freuen uns auf das kommende Jahr mit neuen, spannenden Personen und Themen.